So, herzlich willkommen zu unserer letzten, allerletzten Folge unseres ICB International Bible Training Institute mit dem Schwerpunkt auf Ministry Training. Das heißt also, unsere Schwerpunkte mit diesem ersten Curriculum waren unsere Mitarbeiter, unsere Leiter und vor allen Dingen die, die sich jetzt auch dieses Video anschauen, die das Verlangen haben, die den inneren Drang haben. 1. Timotheus Kapitel 3 sagt es, wenn du ein Begehren hast, ein Hirte zu werden, dann ist das eine schöne Sache. Das heißt, Gott spricht zu uns nicht nur aus einem brennenden Dornbusch, nicht nur durch Prophetie, das ist alles wunderbar, sondern auch durch ein inneres Begehren, so sagt es Paulus zu Timotheus im 1. Timotheus 3. Und wir haben nun über viele, viele Wochen mit großartigen Lehrerinnen und Lehrern aus dem ICB diese Bibelstelle betrachtet, 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 6, die Qualifikation eines Leiters, einer Leiterin. Und wir hatten erwartet, große rhetorische Begabung, große Begabung des Managements, Gelehrsamkeit, alle diese Dinge waren Fehlanzeige, sondern was wir gesehen haben, es waren vor allen Dingen charakteristische oder Charaktermerkmale, die unseren Charakter ausmachen. Deswegen, wenn Gott Leiterinnen und Leiter einsetzt, die Qualifikation sind vor allen Dingen die Frucht des Heiligen Geistes, welche gewirkt wird durch Jesus Christus. Wir lehren, wir leiten durch Vorbild. Das ist die Vision von christlicher Leiterschaft. Wir beenden unser erstes Curriculum mit dieser Vorlesung und in einigen Wochen beginnen wir unseren zweiten Curriculum, wo wir uns auf eine andere Bibelstelle konzentrieren, auf Johannes 10, die Beschreibung von Jesus Christus vom guten Hirten. Da werden viele, viele Eigenschaften aufgezählt. Da werden wir uns in den nächsten Wochen drauf fokussieren. Heute nun möchte ich abschließen mit den Qualifikationen einer Leiterin, eines Leiters, einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters im ICB. Und ich möchte, weil es unsere letzte Lektion ist, noch einmal die Gelegenheit geben oder nehmen, mich ganz herzlich zu bedanken bei den 70 bis 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Leiterinnen und Leitern des ICB. Ihr macht einen fantastischen Dienst. Wir kommen gerade jetzt von einem Sonntag. Letzten Sonntag hatten wir wieder Taufe. Ich glaube, war es die 7. oder 8. Taufe, die wir in 1,5 Jahren seit unserer Gemeindegründung gehabt haben. Und eine 89-jährige Schwester, unsere Schwester Regine, hat sich taufen lassen. Und sie wurde einfach überzeugt durch eure Liebe. Hat mir gesagt, wie überwältigt sie war von der Freundlichkeit, von der Authentizität dieser Gemeinde und hat einfach gesagt, sie fühlt sich bei uns zu Hause. Wie großartig ist das denn? Und mir ist aufgefallen, dass unsere Kirche ganz besonders Menschen anzieht, die mit dem Glauben nichts am Hut haben. Wir werden regelmäßig besucht von Muslimen. Wir hatten sogar Besuch jetzt von einer Zeugin Jehovas, von einer Mormonin, von Leuten, die der Kirche feindlich gegenüberstehen, von Buddhisten, die letzten Sonntag im Gottesdienst waren, von Menschen, die gleichgeschlechtlich verheiratet sind. Ich finde es großartig, dass unsere Kirche Menschen anzieht, die normalerweise von Kirche abgestoßen werden. Und das ist auch euer Verdienst. Durch eure Freundlichkeit, durch eure Art und Weise, wie ihr Jesus transportiert, ohne Menschen zu verurteilen, sondern eine Kultur der Einladung bringt, vereinen wir alle Nationen, alle Menschen verschiedener politischer Couleur, obwohl wir als Kirche uns versprochen haben, wir wollen politisch neutral sein, wenn das überhaupt geht, aber wir werden auf keinen Fall Parteipolitik in unserer Kirche Raum geben. Und deswegen haben wir am Sonntag Schabbat. Ist egal, welche Partei oder welche Menschen welcher Partei Couleur kommen. Wir sind eins in Christus und das kann nur der Heilige Geist wirken. Das ist ein Wunder Jesu. Gibt es keine Generationsbarrieren, keine parteipolitischen Barrieren, keine nationalen Barrieren. Das ist ein Wunder, was Jesus wirkt. Und das ist auch die Vision des ICB. Wir haben eine Sicht davon, eine Kirche zu sehen, die Jesus baut. Denn Jesus sagt im Neuen Testament, ich baue meine Kirche. Das ist so großartig, das brauchen nicht wir zu tun. Wir brauchen uns einfach nur Jesus anbeten. Wir wollen ihm Raum geben. Wir wollen die Herrlichkeit Jesu in unserer Kirche sehen. Und dann wird Jesus eine internationale Gemeinde bauen, die interkulturell ist, aber vor allen Dingen, und das ist die Berufung unserer Kirche, ein Haus des Gebets für alle Nationen. Ein Haus, das die Menschen befähigt, auch selber Missionare und Vollzeitler zu sein und ihr Milieu zu erreichen, Gottes Botschaft zu kommunizieren durch ihr Leben, durch ihr Zeugnis. Menschen ein Zuhause zu geben, wo sie Jesus nachfolgen und wo sie auch ihre Gaben einbringen können und ihre Berufung leben können. Unsere Gemeinde hat 5 Werte. Nummer 1, ein Haus des Gebets für alle Nationen, eine interkulturelle Familie, ein Haus, eine Gemeinde, die bekannt ist für ihre außergewöhnliche Liebe zu den Armen, zu den Ausgegrenzten, eine außergewöhnliche Gemeinschaft der Authentizität und der Liebe und keine Barrieren, wie wir eben schon gesagt haben, zwischen Generationen, Nationen oder parteipolitischen Meinungen. Nun, da wir so eine großes Spektrum von Menschen vereinen, auch durch die verschiedenen Berufsspektren, politischen Spektren, Generationsspektren, sind natürlich Spannungen unausweichlich. Denn in einer Familie streiten wir uns fröhlich. Und so haben wir aufgrund dieser Spannung, die wir natürlich auch erleben, ein paar Werte formuliert, die für jeden Mitarbeiter und für jeden Leiter gelten. Und das sind 3 Werte. Kein negatives Reden, kein religiöser Druck und keine Gewalt. Jemand, ein Kollege von mir, hat mich gefragt, was ist denn das für eine Kirche, in der ihr lebt? Wieso? Das ist doch selbstverständlich. Trotzdem denke ich, da die Bibel ja auch voll ist von Ermutigungen und Orientierungshilfen, wollen wir immer wieder Orientierung geben, gerade auch in unserem Teaching heute. Was sind die Qualifikationen? Was sind die Voraussetzungen eines Mitarbeiters, eines Leiters im ICB? Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Kein negatives Reden. Die Bibel lehrt uns immer wieder, wie machtvoll Worte sind. Deine Worte haben Macht, im positiven als auch im negativen Sinne. Deine Worte können positive Dinge erschaffen durch Gottes Salbung. Wir können aber auch Menschen zerstören. Und deswegen lautet auch das 8. Gebot der 10 Gebote im 2. Mose 20, Vers 18, du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Weil die Bibel weiß, wie sehr wir Menschen zerstören können durch Worte. Da brauchen wir gar keine Waffen, da brauchen wir keine Messer, keine Pistolen. Allein Worte können den Ruf eines Menschen zerstören. Es ist uns streng verboten, Dinge zu sprechen über Menschen, die ihren Ruf zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir vorsichtig sind, Negatives auszureden, auszusprechen über unsere Schwester, unseren Bruder in der Öffentlichkeit und schon gar nicht hinter dem Rücken. Ich erzähle mal eine Geschichte, die habe ich mir ausgedacht, aber sie ist entstanden aus meiner Erfahrung und angenommen, du bist neu in der Gemeinde und du bist froh, mich zu sehen am Sonntag nach dem Gottesdienst. Aber da ich wie immer keine Zeit habe und auch in Eile bin, weil ich dringend zu einem Gesprächstermin muss, laufe ich an dir vorbei. Du streckst die Hand aus ich sehe dich nicht, ich habe dich übersehen, es tut mir leid, aber ich laufe an dir vorbei und du stehst dort wie ein Trottel, hast die Hand ausgestreckt, möchtest mich begrüßen und du bist in deinem Herzen sehr, sehr traurig, gehst nach Hause, rufst deine beste Freundin im Hauskreis an und sagst, Schwester, ich glaube, wir müssen beten für unseren Pastor. Ich erzähle dir ein Geheimnis, aber bitte verrate es nicht weiter, nicht wahr? Lass uns beten für unseren Pastor. Unser Pastor ist sehr lieblos. Es hat mich sehr verletzt, dass er mir am Sonntag nicht die Hand gereicht hat, obwohl ich meine Hand ausgestreckt hat. Ja, die Schwester im Hauskreis, die ist auch relativ neu in der Gemeinde, legt den Telefonhörer auf und ist total entsetzt, wie Pastor Mario ihre beste Freundin, die ganz neu ist in der Gemeinde, verletzen konnte, ruft ihre andere Freundin an im Hauskreis und sagt, Schwester, ich erzähle dir ein Geheimnis, es bleibt unter uns, bitte erzähl es niemandem weiter. Wir müssen beten für unseren Pastor. Ich habe gerade gehört, aus sicherer Quelle, der Pastor Mario hat meine Freundin eine Ohrfeige gegeben, ja, und sie ist schwer verletzt. Ja. Und die dritte Schwester, die so empört und so voller Zorn, ruft mich an und sagt, wow, Pastor, ich trete heute aus der Gemeinde aus. Du hast einer Schwester in den Bauch geboxt. Ich habe es aus sicherer Quelle. Und ich sage, wow, was ist passiert? Aber das, was ich gerade erzähle, das nennen wir stille Post, ja, oder Gerüchte. Luther nennt es so richtig im Originaldeutsch Afterreden, ne? Reden hinterm Rücken. Ja? Und das geschieht immer, wenn wir Gerüchte weiterverbreiten. Deswegen auch in unserem Mitgliedschaftsbuch, wenn du Mitglied wirst im ICB, verpflichtest du dich dazu, nicht Negatives hinter dem Rücken zu reden. Und das ist ganz stark verpflichtend für alle unsere Mitarbeiter, für unsere Leiter. Wir reden nicht negativ über Menschen hinter dem Rücken. Wir verbreiten keine ungeprüften Nachrichten über unsere Geschwister oder schon gar nicht über unsere Gäste in der Gemeinde. Das heißt also, dazu verpflichten wir uns. Und natürlich wollen wir in der Gemeinde Familie sein. Das heißt also, natürlich wollen wir uns ermutigen zum Guten und uns immer wieder zur Jüngerschaft ermahnen. Und natürlich, wenn wir sehen, dass jemand Schwierigkeiten hat in der Nachfolge Jesu oder auch Grenzen überschreitet, dann wollen wir natürlich einander ermahnen, so wie Gottes Wort uns das auch sagt. In Matthäus 18, Vers 15 haben wir eine ganz klare Richtlinie dafür. Und da sagt Jesus, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh zu ihm hin und zwar allein. Versuche es erstmal unter vier Augen zu klären. Warum sagt Jesus das? Warum sagt Jesus nicht das Gegenteil, so wie viele es Christen so machen? Die sehen jemand von fern, meinen, er tut etwas Böses und rufen den Pastor an und sagen, Pastor, ich habe was gesehen, du musst jetzt diese Person korrigieren. Oder sie gehen in ihre Kleingruppe oder zu ihren Freunden und reden, oh, ich habe was ganz Schlimmes gesehen. Wir müssen beten, ne? Das ist christliches Afterreden. Nein, Jesus sagt was ganz anderes. Jesus sagt, wenn du etwas siehst, wo du meinst, dein Bruder, deine Schwester hat Schwierigkeiten in der Nachfolge Jesu, dann geh erstmal allein hin. Denn wie sollten wir so ein Gespräch führen? Erstmal, du, was du getan oder gesagt hast, das habe ich nicht verstanden. Erklär mir das nochmal, weil ich glaube, das Allerbeste von dir und ich glaube von ganzem Herzen, dass du Jesus nachfolgst und dass du ein Jünger Jesu bist. So sollten wir diese Gespräche beginnen und nicht, indem wir gleich mit einem Vorurteil einsteigen und gleich den anderen verurteilen und praktisch schon unter das Gericht Gottes gestellt haben. Nein, so fangen wir nicht Gespräche an, sondern wir hören erstmal zu. Ja? Denn immer wenn Leute Schwierigkeiten haben in der Nachfolge Jesu, dann ist es ja nicht, weil sie Gottes Gesetz brechen wollen, sondern weil sie Schwierigkeiten haben, ja? Weil sie Probleme haben, ja? weil einfach zum Beispiel letztens auch einer meiner Mitarbeiter, der hat immer wieder den Dienst versäumt. Ja? Und warum hat er den Dienst versäumt? Ich weiß das, warum er den Dienst versäumt hat, weil er ein medizinisches Problem hat und weil er sich oft spritzen muss. Ja? Und deswegen konnte er oft seinen Dienst nicht aufnehmen. Und deswegen, wenn ich denke, jemand macht einen Fehler, dann frage ich nicht, hey, du hast deine Performance nicht erfüllt, du hast deinen Dienst nicht erfüllt, du hast einen Fehler gemacht. So sind wir als Deutsche, wir sind sehr stark fehlerorientiert, schuldorientiert, sondern als Christen sind wir erstmal interessiert an Beziehung. Ja? Wir fragen erstmal, wie geht es dir? Ja? Und dann kann sein, dass Menschen dir erzählen, du, mir geht es gerade nicht gut, mein Ehepartner ist krank oder jemand aus der Familie ist gestorben oder ich bin selber krank. Ja, deswegen, wenn wir meinen, dass jemand nicht richtig performt, nicht richtig funktioniert in der Gemeinde, dann sind wir erstmal an der Person interessiert und nicht an der Schuld interessiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn es tatsächlich sich um ein Problem handelt, wo vielleicht ein Bruder oder eine Schwester jemand anders Unrecht getan hat, ist ja auch wichtig, dass wir Grenzen setzen, dass wir sehen bei Grenzüberschreitung, gerade wenn es um Kinder oder Minderjährige geht, dann müssen wir natürlich einschreiten, dann müssen wir korrigieren. Wir sind ja hier jetzt auch eine Gemeinschaft, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Das ist ja überhaupt auch keine Freiheit. Die Freiheit endet, wo die Freiheit des anderen begrenzt wird. Und gerade bei Kindern, wenn die Freiheit von Kindern verletzt wird, müssen wir eingreifen, müssen wir korrigieren. Da gibt es auch ganz klare Grenzen. Und wenn wir da merken, jemand lässt sich nicht korrigieren, jemand sieht seine Schuld nicht ein, dann gehen wir im zweiten Schritt mit einem Zeugen. Vielleicht auch sogar Mediator, weil vielleicht jemand von neutralem Standpunkt auch auf diesen Konflikt schauen soll. Und dann, und gerade wenn es darum geht, bei Grenzüberschreitungen gegenüber Kindern oder anderen Leuten wird Gewalt oder Unrecht oder Diebstahl, all solche Sachen, die dann verifiziert worden sind, dann natürlich erst vor eine Gruppe. Im Normalfall ist das die Kleingruppe. Ja? Ich lese nochmal die Stelle aus Matthäus 18, da sagt Jesus, sündigt aber dein Bruder, so geh hin, weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hörst du? Das ist die erste Stufe. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist das Ziel. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch Zweier- oder Dreier-Zeugen-Mund bestätigt werde. Das ist das Gegenteil von Verleumdung. 2. Mose 20, 16. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das ist ganz wichtig. Gerade auch, wenn es um Leiter geht, heißt es auch im Timotheus, gegen einen Leiter nimm kein Urteil an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Und das gilt auch im generellen Fall. Wir nehmen kein schlechtes Reden an, außer es ist bezeugt durch zwei oder drei Zeugen. Das ist jüdische Jurisprudenz. Hört er auch auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Das heißt also, Jesus hat hier ein sehr, sehr elaboriertes, sehr, sehr ausgefeiltes System, dass nicht jemand einfach oberflächlich urteilen kann und sagen, der hat einen Fehler gemacht, der hat nicht richtig performt, der ist ein Sünder und direkt das Urteil fällt. Das geht nicht in der Gemeinde, sondern es gibt ganz klare Regeln, wie wir Konflikte in der Gemeinde angehen. Erst im Vier-Augen-Prinzip, dann mit einem Zeugen, das sollte jemand sein, der ein erfahrener Leiter oder Leiterin ist, Und dann erst wird das Urteil gefällt. Wir sehen also Jesus hier aus jüdischer Tradition Konflikte löst. Das ist also die erste Regel und Voraussetzung eines Mitarbeiters und Leiters im ICB. Kein negatives Reden, kein Afterreden, hinter dem Rücken sowieso nicht und auch nicht in der Öffentlichkeit, sondern immer Matthäus 18. Die zweite Regel ist, wir haben freiwillige Nachfolge. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will. Jesus hat den Jüngern immer die Freiheit gelassen, ihm nachzufolgen. Das unterscheidet die Nachfolge Jesu von Religion. Religion macht den Menschen immer Angst mit der Hölle oder durch Gewalt oder durch psychischen Druck. Das ist nicht Jesu Nachfolge. Kultur. Jesu Nachfolgekultur ist immer freiwillig. Das heißt, im ICB werden wir nicht, weder Gäste, schon mal gar nicht, aber auch nicht Mitglieder unter Druck setzen, die Gottesdienste zu besuchen. Gottesdienste zu besuchen sind freiwillig. Mitarbeit im ICB ist freiwillig und Spenden sind freiwillig. Deswegen lehnen wir auch ab, als ICB den Zehnten als Gesetz zu predigen. Ja? Und wir lehnen es als unethisch ab, wenn du nicht spendest, kommst du nicht in den Himmel. Das haben wir alles in der Kirchengeschichte gehabt. Wir sehen das nirgendwo in der Bibel, sondern wir sehen, dass alle diese Dinge, ob ich zum Gottesdienst gehe, ob ich mitarbeite, ob ich spende, kommt aus einer inneren Leidenschaft zu Gott. Aus einem inneren Brennen der Dankbarkeit zu Jesus. Deswegen investiere ich meine Zeit. Deswegen gehe ich in das Haus des Herrn. Deswegen spende ich. Deswegen arbeite ich mit. Und deswegen sind wir nicht leistungsorientiert im ICB, sondern wir sind herrlichkeitsorientiert, präsenzorientiert. Wir möchten gern als ICB die Präsenz Gottes haben. Wenn die Präsenz Gottes da ist, dann werden Menschen begeistert von Gott, dann werden sie hingerissen von Gott und werden begeisterte Nachfolger Jesu, die von Herzen gern ihre Zeit investieren, ihre Arbeit investieren, ihre Finanzen investieren. Aber so wollen wir Gemeinde bauen, aber nicht durch menschlichen Druck und schon gar nicht durch menschliche Initiative. Und natürlich wollen wir uns gegenseitig anspornen zu guten Werken. Natürlich wollen wir gerne uns ermutigen zu Jüngerschaft. Aber das tun wir, so sagt Galater 6, Vers 1, im Geist der Sanftmut. Gerade auch, wenn Menschen überwältigt werden von einem Fehltritt, so sagt es Galater 6, Vers 1, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das soll das Siegel sein, das soll die Visitenkarte sein eines Leiters, eines Mitarbeiters im ICB. Sanftmut, Freundlichkeit, nicht Menschen beleidigen, wenn sie Fehler machen. Hey, wir machen alle Fehler. Wir sind alle welcome in the club. Ne? Hier steht der, der am meisten Fehler macht in der ganzen Gemeinde. Ne? Wer viel arbeitet, macht auch viel Fehler. Sanftmut, Demut, so korrigieren wir einander. Ne? Dann 1. Thessalonicher 5, 14 und 15. Wenn wir Menschen korrigieren, kann es manchmal auch passieren, dass Leute uns beleidigen, ja? Dass Leute uns Böses tun. Ne? Was meinst du, was ich schon erlebt habe als Pastor, wo ich Menschen korrigiert habe und die haben, wer weiß was, die haben mich dann sogar angezeigt beim Ordnungsamt und was nicht alles, um mir was heimzuzahlen. Aber ihr Lieben, wir erleben manchmal auch in der Kirche, dass Menschen uns Böses zufügen. Aber was sagt 1. Thessalonicher 5, 14? Wir handeln wie Jesus. Wir vergelten Böses nicht mit Bösen. Ja? Das kennen wir von der Welt zu Genüge. Ne? Ich füge dem anderen was Böses zu, weil der hat mir auch was Böses getan. Und der hat nicht nach Matthäus 18 gehandelt, deswegen darf ich dir jetzt auch so handeln. Nein, 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 nein. Wir, die Geistlichen, wir sind immer Jesus-orientiert. Wir vergelten nicht Böses mit Bösen. Und Galater 5, Vers 15, da spricht Paulus aus Erfahrung, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Was bedeutet das? Streit in einer Gemeinde ist normal. Wer Familie kennt, wer Ehe kennt, der weiß, Streit ist nicht etwas Schlechtes. Ja, weil wenn du zu mir im Ehevorbereitungskurs kommst, dann frage ich auch immer, ist Streit was Schlechtes oder was Gutes? Die meisten sagen, oh, das ist was ganz Schlechtes. Ja, warum sagen sie das? Weil sie erlebt haben, dass Streit die Ehe ihrer Eltern zerstört hat. Deswegen haben sie sich geschworen, ich werde niemals streiten. Nein, Streit ist nichts Schlechtes. Streit klärt zwei Dinge. Nummer eins, ich möchte etwas von dir. Nummer zwei, hier ist meine Grenze. Streit ist sehr positiv. Streit ist dann positiv, wenn du deine Beziehung verbessern möchtest. Hier in Galater 5, Vers 15 haben die Leute in der Gemeinde zu Galatien gestritten, um den anderen zu zerstören. Wenn du streitest, um andere Menschen klein zu machen, um andere Menschen zu zerstören, dann ist Streit etwas Schlechtes. Streit an sich ist wie ein Messer. Du kannst damit Tomaten schneiden oder du kannst damit deinen Bruder erstechen. Ja, deswegen, Streit muss immer ein Ziel haben. Lass Streit in der Gemeinde immer das Ziel haben. Wir wollen unsere Beziehung vertiefen. Wir wollen Dinge klären. Clarity, ganz wichtig. Bei Beziehung Klarheit. Warum tun wir das, was wir tun? Ja? Deswegen ganz wichtig, keine religiöse Manipulation. Gottesdienstbesuch, Mitarbeit, Spenden ist freiwillig. Wir wollen einander korrigieren. Wir wollen einander zum Guten ermutigen, aber im Geist der Sanftmut keine Revanche, keine Rache üben, auch wenn uns Böses zugefügt wird. Ne? Und wir wollen streiten im positiven Sinne, immer konstruktiv, um Beziehungen zu vertiefen, aber niemals den anderen zu zerstören. Da haben wir jetzt die ersten zwei Werte, kein negatives Reden. Kein religiöser Druck und das dritte, keine Gewalt. Ja? Das heißt also, unser Grundgesetz im ICB, in der Kirche, ist die Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist gewaltlos. Ja? Matthäus 5, Vers 5, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und warum sage ich das? Ich sage das, weil ich Kirchengeschichte studiert habe. Ja? Das heißt also, wir erleben das, dass nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart, wir erleben Gewalt in der Kirche. Das ist übrigens etwas, was gerade Deutschland und Europa traumatisch durchmacht, dass viele von Kirche sich abwenden, weil der Glaube durch Gewalt, durch Unterdrückung, auch körperliche oder psychische Gewalt, transportiert worden ist. Das ist nicht der Weg Jesu. Wir begeistern Menschen nicht durch unsere körperliche Kraft, sondern indem wir Anbeter Gottes bleiben und werden, indem wir die Herrlichkeit Gottes in unsere Kirchen lassen. Die Herrlichkeit Gottes wird Menschen zu Hingerissenen für Gott machen, wird Menschen innerlich verändern, aber nicht körperliche Gewalt. Ganz, ganz wichtig. Wir vergelten nicht, Matthäus 5, Vers 39 haben wir eben schon gehabt, und Böses wird mit Gutem überwunden. Römer 12, Vers 21. Ja, das ist das, was ich schon früh gelernt habe. Kann mich noch erinnern, mein erstes Jahr als Christ habe ich Zivildienst gemacht in meinem Altenheim. Und da war einer, der war total verbittert. Ja? Und immer unfreundlich, hat nie zurückgegrüßt. Wenn ich gegrüßt habe, ich war ja früher so begeistert von Jesus, habe jeden gegrüßt und der war der Einzige, der nie zurückgegrüßt hat. Und irgendwann hat sich dann mein Herz auch verfinstert, weil wenn du dich fokussierst auf die Unfreundlichkeit von Menschen und du verlierst den Fokus bei Jesus, dann verlierst du auch deine Freundlichkeit. Also war ich dann auch unfreundlich zu dem. Und dann ging ich als Jugendlicher auf so eine Konferenz und hatte so eine persönliche Begegnung mit Jesus, neu erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, neu erfüllt worden mit der Liebe Christi. Und dann kam ich zurück und bin dann wieder zu meiner Arbeit im Altenheim. Und da war wieder, ne, hat sich das ganze Essen auf dem Turm, auf, wie so ein Turmbau zu Babel, auf dem Teller aufgebaut. Und dann hat er die, alle Zuckerfässer aufgedreht im Speisesaal, hat alles mit Zucker übergossen. Und dann ist er nach, in sein Zimmer. Und als sie die Köchin ihn gefragt hat, warum hast du das gemacht? Ich habe dafür bezahlt. Er war ein Ekel in Person. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ihn besonders freundlich gegrüßt. Einen Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und irgendwann hat er zurückgegrüßt, das erste Mal. Ja? Das heißt, wir überwinden Böses niemals mit Bösem. Niemals. Du kannst Böses nicht besiegen durch Böses. Sondern wir besiegen Böses immer nur durch die Freundlichkeit Jesu. Wie schaffen wir das? Indem wir uns nicht fokussieren auf Menschen, die böse sind. Sondern wir fokussieren uns immer auf Jesus. Von ihm kommt die Freundlichkeit, von ihm kommt die Liebe. Die strahlt aus uns heraus. Vor einigen Wochen kam ein Erstbesucher zu mir und sagte, Herr Pastor, warum sind alle ihre Mitglieder, nicht nur die Ordner, warum sind die alle so freundlich, warum sind die alle so fröhlich? Da habe ich so einen Witz gemacht. Ja, die kriegen alle eine Pille am Eingang von den Ordnern. Ne? War natürlich ein Spaß. Aber sie hat gelacht, sie hat verstanden, was ich meinte. Es ist diese Quelle, die wir haben, Jesus Christus, sein Heiliger Geist. Er schenkt uns Freude. Das ist übrigens auch die Losung von heute in Esra 6, Vers 22. Er ist unsere Freude. Er hat uns froh gemacht. Es ist diese Freude, die uns dazu bringt, seid fröhlich alle Zeit. Das hat Paulus einer verfolgten Gemeinde geschrieben, eine Gemeinde, die gelitten hat. Wie können wir fröhlich sein in Trauer? Wie können wir fröhlich sein in Bedrängnis? Es ist, indem wir uns nicht fokussieren auf unsere Umstände, sondern wir fokussieren uns auf Jesus, auf seine Herrlichkeit, indem wir Anbeter Gottes werden. Das ist unsere Berufung, Anbeter Gottes zu werden. Und diese Freude Gottes, sie strahlt aus uns heraus. Und schließe ich ab und möchte mich bedanken bei allen Mitarbeitern, allen Leitern im ICB. Und das sind unsere Werte, das sind unsere Voraussetzungen, die Jesus in uns legt. Wir reden nicht negativ übereinander, wir üben keinen religiösen Druck aus und keine Gewalt, weil wir sind für Gewaltlosigkeit. Denn die Herrlichkeit Gottes, sie verändert Menschen. Wir können keine Menschen verändern. Gott sagt in seinem Wort, Jesus spricht, ich will meine Kirche bauen. Wir dürfen ihm dabei helfen, indem wir ihn anschauen und verwandelt werden in seinem Ebenbild und wandeln in den Werken, die er für uns vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Danke für deinen Dienst, Gott segne dich und schau weiter in die Herrlichkeit Jesu und lass ihn einfach aus deinem Leben strahlen. Danke.